Sarah Wagenknecht, die Selbstgerechten. Mein Gegenprogramm für Gemeinsinn und Zusammenhalt. Gelesen von Arvi Challe und Heiner Lenz.
Wie steht es um linke Parteien in Deutschland? Einerseits möchte man sagen, gut. Wer jung, hip und weltoffen ist, wählt heute selbstverständlich links. Das ist jedoch nur die halbe Wahrheit. In der breiten Masse verlieren linke Parteien wie die Linken oder die Sozialdemokraten beständig an Wählern. Ausgerechnet die Ärmeren und der Mittelstand kehren linken Parteien zunehmend den Rücken und suchen in der rechten AfD eine Alternative. Doch wie konnte es zu dieser massenhaften Linksflucht kommen? Wer könnte diese Frage besser beantworten als die ehemalige Parteivorsitzende der Linken? Sarah Wagenknecht liegt viel am Erfolg ihrer Partei. Sie ist aber auch eine ihrer schärfsten Kritikerinnen. In den Blinks zu ihrem Buch »Die Selbstgerechten« verraten wir dir, wen sie innerhalb der Linken als die Selbstgerechten ausmacht und wieso diese Gruppe Mitschuld am Imageverlust der Linken in der breiten Bevölkerung trägt. Wagenknecht kritisiert aber nicht nur. Sie macht auch konkrete Vorschläge, wie linke Politik wieder mehrheitsfähig werden kann.
Blink Nummer 1: Die vertanen Chancen der Linken.
Es ist schon ziemlich paradox. Die Mehrheit der Deutschen wünscht sich mehr Sicherheit und sozialen Ausgleich durch einen Sozialstaat, außerdem Gleichberechtigung, Aufstiegschancen und Umweltschutz. Das alles sind klassische Programmpunkte der Linken. Trotzdem gelingt es den linken Parteien nicht, die breite gesellschaftliche Akzeptanz ihrer Ideen in tatsächliche Wählerstimmen umzumünzen. Linkspartei und Sozialdemokraten kommen zum Entstehungszeitpunkt dieses Buches zusammen gerade einmal auf ca. 25%. Stellt sich die Frage, wenn linke Ideen so in sind, wieso werden linke Parteien dann nicht gewählt? Laut Sarah Wagenknecht gibt es dafür vor allem einen Grund. Die politische Linke hat ein Imageproblem. Viele Menschen verbinden Linkssein nicht mehr mit Gerechtigkeit, sondern mit Selbstgerechtigkeit. Links sind die, denen es selbst besser geht und die andere moralisch abwerten. Die traurige Wahrheit: Wer so denkt, liegt nicht vollkommen daneben. Links ist nicht mehr links. Die Linke hat die Seiten gewechselt. Sie kümmert sich nicht mehr um die Interessen ihrer ursprünglichen Wählerschaft, die Minderprivilegierten, sondern hofiert stattdessen eine kleine Minderheit größtenteils gut situierter. Die neuen Linken haben mehr und mehr aus den Augen verloren, für wen sie eigentlich da sein sollten. Menschen in schlecht bezahlten Servicejobs und aus der klassischen Mittelschicht, wie etwa Handwerker und Facharbeiter. Kurz, für alle, denen die gesellschaftliche Stimme fehlt. Stattdessen stehen bei den heutigen linken Meinungsführern aus Politik und Medien Debatten um korrekte Sprache und Fragen des Lebensstils im Mittelpunkt. Soll man nun Flüchtlinge oder Geflüchtete sagen, Studenten oder Studierende? Und wie oft im Jahr darf man noch mit dem eigenen Auto in den Urlaub fahren? Das alles wäre für Wagenknecht noch hinzunehmen, würden die Linken ihre Privilegien nicht für persönliche Tugenden halten und ihre eigene Weltsicht und Lebensweise zum Inbegriff von Progressivität und Verantwortung verklären. Viele Lifestyle-Linke strotzen nur so vor moralischer Überlegenheit. Diese Selbstzufriedenheit in Kombination mit ihrem Desinteresse für die Belange der Arbeiter macht sie für viele Arbeiterinnen und Menschen aus der Mitte heute unwählbar.
Fassen wir also zusammen. Die Linke nutzt ihre historische Chance der weiten Zustimmung nicht, da sie unterwandert ist von selbstgerechten Lifestyle-Linken, die gar nicht wirklich links sind.
Sich einmal selbstkritisch zu hinterfragen, wieso sie bestimmte Schichten überhaupt nicht mehr mobilisieren können, gelingt den Lifestyle-Linken nicht. Auch das zeigt, wie selbstgerecht sie sind. Sie fühlen sich rundum wohl in ihrer eigenen Bubble.
Blink Nummer 2: Linksliberal, neoliberal, auch egal.
Für die neue Linke hat sich die Bezeichnung linksliberal durchgesetzt. Auf den ersten Blick scheint die linksliberale Erzählung das genaue Gegenstück zum Neoliberalismus zu sein. Statt um das Gesetz des Stärkeren geht es um Solidarität, Rücksichtnahme und den Schutz von Minderheiten. Klingt erst einmal gut, Aber ist der Linksliberalismus wirklich so links und progressiv, wie er sich gibt? Das Beispiel um den Konzern Unilever und dessen Marke Knorr lässt daran zweifeln. Vielleicht erinnerst du dich. Im Sommer 2020 hatte Unilever den Knorr-Klassiker mit dem Namen Zigeunersoße umbenannt in Paprikasoße ungarische Art. Die von der Rassismusdebatte angestoßene Namensänderung fand in linken Kreisen ein großes positives Echo. Sicher zu Recht, doch nun kommt der Haken. Als Unilever etwa zur gleichen Zeit die Tarifverträge von 550 Angestellten im Knorr-Hauptsitz Heilbronn änderte und ihnen damit Sicherheiten und Aufstiegschancen nahm, interessierte sich niemand dafür. Die Tatsache, dass Mitarbeiter nun auch wieder samstags arbeiten mussten und durchschnittlich weniger verdienten, empörte linke Medien, Politiker und Aktivistinnen weit weniger als ein diskriminierender Soßenname. Für Wagenknecht zeigt das vor allem eins. Bei den neuen Linken dreht sich in Wirklichkeit alles um Identität, während die soziale Herkunft auf der Strecke bleibt. Engagement für Minderprivilegierte? Das war einmal. In ihrem Kern ist die neue Linke nur eine gefällige Neuverpackung der neoliberalen Agenda, in der der Markt die gesamte Gesellschaft formt und reguliert. Sicher, im Namen des Linksliberalismus wurden Stellen für Antidiskriminierungs- und Frauenbeauftragte geschaffen. Doch gleichzeitig entstand ein riesiger Niedriglohnsektor, der insbesondere Frauen und Nachkommen von Einwanderern benachteiligt. Hier zeigt sich die massive Kluft zwischen sprachlicher Sensibilisierung und ökonomischer Realität. Als etwa die Raumpflegerin noch Putzfrau hieß, hatte sie eine Festanstellung und ein auskömmliches Gehalt. Die Raumpflegerin hingegen arbeitet als schlecht bezahlte Solo-Selbstständige über eine Putzdienst-App und muss ihren Krankenkassenbeitrag selbst bezahlen. Die Philosophin Nancy Fraser hat hierfür den Begriff progressiver Neoliberalismus gefunden. Großkonzernen kommt dieser linksliberale blinde Fleck in der Tat sehr zugute. Sie können sich nach außen hin als die Guten darstellen, indem sie die Sprachregeln befolgen. Wie sie ihre Arbeiterinnen behandeln und bezahlen, rückt dabei in den Hintergrund.
Für Sarah Wagenknecht steht also fest, die neuen Linksliberalen sind insgeheim Neoliberale in progressiver Verpackung.
Doch es kommt noch dicker. Wer Linksliberalen widerspricht oder ihren blinden Fokus auf Identität statt Klasse kritisiert, nun, der gilt ganz einfach als rechts.
Link Nummer 3. Rechter Zeitgeist, ja und nein.
Ist dir auch schon aufgefallen, dass sich manche Themen heute kaum noch diskutieren lassen, ohne dass es zu Konflikten kommt? Klar ist, wir befinden uns in einer Zeit großer gesellschaftlicher Spaltungen. Doch wer ist schuld daran? Glaubt man den Linken, geht die zunehmend aggressive Debattenkultur zurück auf eine neue Rechte, vertreten durch Donald Trump und Co. Eigentlich kein Wunder, dass die Linken die Schuld bei den Rechten suchen. Schließlich gibt es in ihren Augen heute mehr rechtes Gedankengut denn je. Als rechts gilt den neuen Linken jeder, der ihnen widerspricht. Frei nach dem Motto, wer Gendersprache kritisiert und weiterhin Diesel fährt, kann doch nur rechts sein. Aber stimmt es wirklich, dass all dem ein neuer rechter Zeitgeist unterliegt? Wagenknecht bezweifelt das. Die Menschen seien heute sogar offener und liberaler denn je. Waren beispielsweise in den 1950er Jahren noch 71% der Briten gegen sogenannte Gemischt-Ehen, sind es aktuell bloß noch 3%. Und 95% aller Deutschen sprechen sich heute dafür aus, Homosexuelle gesetzlich vor Diskriminierung zu bewahren. Doch bei aller Offenheit gibt es tatsächlich einen politischen Rechtstrend. Daran sind Wagenknecht zufolge allerdings die Linken selbst schuld. Denn dass rechte Parteien in Europa einen Aufschwung erleben, liegt daran, dass sie vielerorts die einzigen Parteien sind, die der einfachen Bevölkerung helfen. Polen ist ein gutes Beispiel dafür. 2015 wählten 37,6% aller Polinnen und Polen die offen homophobe PiS-Partei. Nicht etwa, weil sie ebenfalls homophob waren, sondern weil die PiS-Partei sich als einzige ihrer Sorgen annahm. Sie sorgte für eine beträchtliche Erhöhung des Kindergeldes und für einen Mindestlohn. Ebenso hat auch nicht jeder, der die AfD wählt, automatisch eine rechte Gesinnung. Bei der deutschen Bundestagswahl 2017 gab die Mehrzahl der AfD-Wähler an, die Partei aus Protest gewählt zu haben. Doch statt daraus zu lernen und sich der Probleme dieser Menschen anzunehmen, gießt die Linke Öl ins Feuer, indem sie Protestwähler verspottet und deren Lebensstil kritisiert. Für Wagenknecht ein absolutes No-Go. Denn wer Menschen aufgrund ihrer Vorlieben aburteilt und mehr Wert auf Gendersternchen legt als auf Chancengerechtigkeit, der ist nicht links. Er sorgt vielmehr dafür, Wähler in die Arme der politisch Rechten zu treiben.
Kurz und gut, die Neue Linke trägt zum politischen Rechtstrend bei, indem sie Themen um soziale Gerechtigkeit den rechten Parteien überlässt.
Als rechts gilt übrigens auch, wer heute noch Diesel fährt. Im nächsten Blink gehen wir näher auf Wagenknechts Gedanken zum Klimawandel ein.
Blink Nummer 4. Klimaschutz darf kein Elitenprojekt sein.
Fridays for Future wurde in den Medien stets als eine Schülerbewegung porträtiert, die alle Schüler mit einschließt. Doch Umfragen zeigen, dass gut 2 Drittel der jungen Aktivistinnen der oberen Mittelschicht angehören. Man könnte Fridays for Future also mit Fug und Recht eine Elitenbewegung nennen. Am Ziel der Bewegung, den Klimawandel aufzuhalten, hat auch Wagenknecht nichts zu beanstanden. Allerdings kritisiert sie, dass Fridays for Future tendenziell eine Bewegung bessergestellter ist. Sie können sich den Luxus Klimarettung leisten, weil sie sich um ihre eigene Zukunft aus ökonomischer Sicht kaum sorgen müssen. Ein weiterer Kritikpunkt sind die Beleidigungen auf Seiten der jungen Umweltretter. 2019 demonstrierten Fridays for Future-Aktivistinnen in der Lausitz für einen sofortigen Kohleausstieg. Als sich ihnen etwa 1000 Gegendemonstranten entgegenstellten, beschimpften sie diese sofort als Kohlenazis. Mit einer derartigen Verachtung für die Belange der Arbeiterklasse kann man sich zwar über diese erheben, gewinnt sie aber gewiss nicht für sich. Auch die grüne Klimapolitik ignoriert Klassenunterschiede. So wollen die Grünen etwa das Klima retten, indem sie durch CO2-Steuern den Konsum verteuern. Die Konsequenz? Viele Menschen müssten wieder in der Vergangenheit leben. Denn wenn gängige Konsumartikel oder Dienstleistungen durch künstliche Verteuerung erneut Luxusgüter würden, ginge der Wohlstand für einen großen Teil der Menschen verloren. Für besser gestellte Grünen-Wähler mag es in Ordnung sein, den doppelten Benzinpreis zu zahlen. Für weniger Privilegierte, die auf ein Auto angewiesen sind, ist es das nicht. Der grüne Fokus liegt also zu sehr auf Konsum und Konsumverzicht. Wen wundert es da, wenn weite Teile der Gesellschaft nicht hinter der aktuellen Fridays for Future-Bewegung stehen? Dabei gäbe es durchaus effektivere Wege, das Klima zu retten, als einen großen Teil der Bevölkerung ins 19. Jahrhundert zurückzuschicken. Dazu müssten wir die Art und Weise ändern, wie wir produzieren. Statt also anders zu konsumieren, können wir auch dafür sorgen, dass unsere Wirtschaft regionaler und ressourcenschonender produziert. Wie ließe sich das umsetzen? Hier sind keine Lifestyle-Debatten, sondern echte Gesetze gefragt. Solche etwa, die Unternehmen verpflichten, Produkte herzustellen, die länger halten und sich reparieren lassen.
Wir sehen also, Klimaschutz sollte nicht darin bestehen, anderen ein bestimmtes Konsumverhalten aufzuzwingen. Hilfreicher wären Gesetze für eine nachhaltigere Produktion.
Die gescheiterte Klimapolitik der vergangenen Jahre zeigt es klar. So wie wir jetzt verfahren, kommen wir nicht weiter. Die Debatte muss sich von Grund auf ändern. Nicht mehr die Konsumenten, sondern die Unternehmen sollten in die Pflicht genommen werden.
Blink Nummer 5. Sind offene Grenzen wirklich links?
Eine lockere, positive Sicht auf Migration und offene Grenzen gehört zu den Linken wie die Auferstehung zu den Christen. Eigentlich eine klare Sache, wenn das Problem mit der Kapazität nicht wäre. Denn ein Sozialstaat funktioniert laut Wagenknecht nur mit einer geschlossenen Gesellschaft, ansonsten wird er überlastet. Der deutsche Staat ist das teils jetzt schon. Als der ehrenamtliche Leiter der Essener Tafel kritisierte, dass seit der hohen Zuwanderung oft kein Essen für Rentner bleibe, wurde er von den Lifestyle-Linken gleich als rechts abgestempelt. Linke, die vermutlich niemals eine Tafel in Anspruch nehmen mussten, echauffieren sich beim Thema Zuwanderung über Menschen, die einfach nur reale Probleme ansprechen. Doch damit zeigen sie erneut vor allem eins: ihre Selbstgerechtigkeit. Für Wagenknecht sind wir selbstverständlich schon aus humanitären Gründen verpflichtet, Flüchtlinge aufzunehmen. Allerdings sollten wir bei der Einwanderung zwischen Wirtschaftsmigranten und politischen Flüchtlingen unterscheiden. Wenn Menschen aus einer unsicher gewordenen Heimatregion fliehen müssen, sollten wir ihnen natürlich helfen und sie aufnehmen. Im Falle der Wirtschaftsmigranten gibt es jedoch ein Problem, das bislang kaum thematisiert wurde. So fand eine Untersuchung des UN-Entwicklungsprogramms UNDP unter dem Titel Scaling Fences heraus, dass Einwanderer nach Europa zu einem großen Teil aus den wohlhabenderen Regionen Westafrikas kamen. Und nicht nur das, 60% von ihnen gehörten in ihren Heimatländern zu den Besserverdienern. Es migrieren also nicht die, die am ärmsten sind, sondern die unter den Ärmeren, die es sich leisten können. Hinzu kommt, dass wir mit offenen Grenzen Ingenieure und Ärzte aus ihren Heimatländern abwerben, wo sie eigentlich dringend gebraucht werden. Unbegrenzte Einwanderung überlastet also nicht nur das heimische Sozialsystem, sondern schadet auch den Staaten, aus denen die Menschen fliehen. Es ist doch verrückt. In London arbeiten mehr Mediziner aus Malawi als in dem afrikanischen Staat selbst. Und wenn Ärztinnen und andere Fachkräfte aus ihren Heimatländern abgeworben werden, heißt das nichts anderes, als dass der Süden den Norden subventioniert. Offene Grenzen zu idealisieren ist also realitätsfern und die vielbeschworene Win-Win-Situation tritt nie ein. Doch anstatt sich über solche lebensnahen Probleme Gedanken zu machen, diskutieren Lifestyle-Linke lieber darüber, wie man Flüchtlinge nun am besten nennt.
Auch bei der Flüchtlingspolitik verschließen Lifestyle-Linke also die Augen vor handfesten Problemen. Offene Grenzen sorgen für Kapazitätsprobleme und nur selten fliehen die wirklich Ärmsten.
Auch die Flucht muss man sich nämlich erst einmal leisten können.
Blink Nummer 6. Eine Leistungsgesellschaft, die hält, was sie verspricht.
In linken Kreisen ist es heutzutage en vogue, sich gegen Leistung auszusprechen. Die Idee ist nicht neu. Adlige rümpfen schon seit jeher die Nase über leistungsorientierte Streber. Und das ist sicher kein Zufall, dass die ersten linken Leistungsverschmäher der 1968er-Bewegung entsprangen, deren Wortführer in erster Linie wohlhabende Bürgerkinder waren. Gegen Leistung zu sein und Leistungswillige als Streber zu bezeichnen, ist für Wagenknecht jedoch nicht links. Denn eine Gesellschaft, in der Leistung nichts zählt, macht den Aufstieg schwer bis unmöglich. Nehmen wir das Beispiel Schule. Linke Politikerinnen kritisieren Lernanstrengung und schulischen Leistungsdruck. Dabei nehmen sie irrtümlich an, die Abschaffung traditioneller Lernmethoden und Noten führe zu mehr Gerechtigkeit. In Wahrheit würde sich die Kluft herkunftsbedingter Bildungsunterschiede noch vergrößern, wenn es nicht mehr die Möglichkeit gäbe, sich durch Leistung hervorzutun. Die mit Geld und elterlichem Engagement geförderten Akademikerkinder wären noch klarer im Vorteil, als sie es ohnehin schon sind. Ein weiteres Lieblingsthema in linksliberalen Kreisen ist das leistungsunabhängige oder auch bedingungslose Grundeinkommen, kurz BGE. Auch diese Idee ist laut Wagenknecht nicht zu Ende gedacht. Die meisten Menschen wollen, dass Leistung sich auszahlt. Ein Grundeinkommen hingegen würde den Trend der geringer werdenden Aufstiegschancen zementieren. Wagenknecht vermutet, dass hinter der BGE-Euphorie der akademischen Mittelschicht noch ein anderer Grund steckt. Möglicherweise kritisieren Linke die leistungsgerechte Verteilung nur deshalb so scharf, um das eigene soziale Milieu nach unten abzuschotten. Ist also auch das bedingungslose Grundeinkommen in Wirklichkeit eine neoliberale Idee unter dem Deckmantel der Progressivität? Das würde vielleicht erklären, warum sie in akademischen Kreisen so viele und in der Arbeiterschaft so wenige Anhänger findet. Wahr ist, die ideale Leistungsgesellschaft gibt es nicht. Leistung wird sich niemals zu 100% quantifizieren lassen. Nichtsdestotrotz brauchen wir eine Gesellschaft, in der Aufstieg durch Leistung möglich ist. Eine Möglichkeit wäre, zur Leistungsgesellschaft der 1990er Jahre zurückzukehren, als das Aufstiegsversprechen durch Leistung tatsächlich noch etwas wert war. Doch Wagenknecht schlägt einen anderen Weg vor, das sogenannte Leistungseigentum. Ein Unternehmen in Leistungseigentum hat keine externen Eigentümer, sondern Kapitalgeber mit unterschiedlichem Verlustrisiko. Dadurch wird sichergestellt, dass von einer erfolgreichen Unternehmensentwicklung vor allem diejenigen profitieren, die im Unternehmen wirklich eine Leistung erbringen, nicht externe Kapitalgeber.
Die Quintessenz lautet, wir sollten uns für eine gerechte Leistungsgesellschaft stark machen, in der Aufstieg durch Leistung wieder gut möglich ist.
Wagenknechts Gegenprogramm zum Linksliberalismus besteht aber aus mehr als nur der Leistungsgerechtigkeit.
Blink Nummer 7. Weniger Europa, dafür mehr Nationalstaat und Wir-Gefühl.
Fragt man Linksliberale, werden sie die Geschichte der vergangenen Jahrzehnte wohl zumindest als Teilerfolg beschreiben. Die Männer gewannen an Individualismus, mussten sie früher in der Regel noch den Beruf des Vaters ergreifen, dürfen sie sich nun selbst verwirklichen. Derweil verhalf die Emanzipation den Frauen zu größeren Karrierechancen. Das Problem ist nur, dass derartige Teilerfolge weniger privilegierten Menschen kaum etwas nützen. Eine Supermarktkassiererin profitiert beispielsweise wenig von der Emanzipation. Besonders ein Aspekt des Linksliberalismus schmälert sogar ihre Chancen auf sozialen Aufstieg und ein besseres Leben. Wie das? Nun, der Linksliberalismus fokussiert sich mehr auf die kulturelle Identität als auf die soziale Klasse. Damit spaltet er die Menschen de facto nach Aussehen und sexuellen Vorlieben. Anstatt also ein Band zu schaffen, erschwert er die Solidarität zwischen Minderheit und Mehrheit. Doch gerade die Zusammengehörigkeit gehört für Wagenknecht in den Mittelpunkt einer echten linken Politik. Anders gesagt, wir brauchen ein neues Wir-Gefühl. Gemeinsame Interessen bestehen zwischen Armen und Ausgegrenzten nämlich vollkommen unabhängig von Abstammung und sexueller Orientierung. Ohne ein Gefühl der Gemeinsamkeit gibt es kein Vertrauen. Und ohne Vertrauen keine erfolgreichen Lohnkämpfe. Hier könnte eine bereits totgesagte Idee Abhilfe schaffen. Der Nationalstaat. Er ist laut Wagenknecht die einzige Instanz für sozialen Ausgleich, die uns geblieben ist. Denn über kurz oder lang bietet nur ein Nationalstaat die nötigen Voraussetzungen für eine funktionierende Solidargemeinschaft und die Regulierung der Wirtschaft. Wesentlich ist aber auch ein Gefühl der Zugehörigkeit. Ein Nationalstaat bietet im Idealfall Zugehörigkeit zu einer nicht ethnisch, sondern sprachlich und kulturell definierten Gemeinschaft. Kurz, er bietet eine kollektive Identität. Dies fehlt auf EU-Ebene. Ohnehin identifizieren sich die meisten Deutschen nicht mit Europa, sondern mit ihrem Heimatland. Apropos EU. Die europäische Politik der vergangenen Jahre und Jahrzehnte stand vor allem für Globalisierung und Liberalisierung. Zu den Gewinnern dieser Entwicklung zählen vor allem Linksliberale, während Arbeiter und Angestellte an Sicherheiten, Wohlstand und Aufstiegschancen verloren. Nicht zuletzt deshalb sollten wir laut Wagenknecht den weiteren Ausbau von supranationalen EU-Institutionen verhindern und für ein Europa souveräner Demokratien eintreten.
Kurz, Wagenknecht argumentiert für den Nationalstaat, weil sie es ohne Nationalstaat für unmöglich hält, für soziale Umverteilung zu sorgen.
Das Motto könnte nach Wagenknecht also lauten: Mehr Nationalstaat, weniger Europa. Kommen wir damit nun zum großen Fazit.
Das waren unsere Blinks zum Buch Die Selbstgerechten von Sarah Wagenknecht. Wie wir gesehen haben, hält Sarah Wagenknecht nicht mit kritischen und kontroversen Ansichten hinterm Berg. Sie hält den Fokus auf Identität für gefährlich, offene Grenzen für fragwürdig und den Nationalstaat für unentbehrlich. Ihre zentrale Kritik? Der Linksliberalismus wähnt sich progressiv, spaltet in Wirklichkeit jedoch die Gesellschaft. Statt sich für die Belange sozial Benachteiligter einzusetzen, interessiert er sich nur für das eigene Milieu und ignoriert Diskriminierung aufgrund sozialer Herkunft. Wagenknecht kritisiert aber nicht nur. Sie entwickelt auch Vorschläge, wie linke Politik wieder mehrheitsfähig werden kann. Die Grundpfeiler ihres Programms lauten Gemeinsinn, Zusammenhalt und Aufstiegschancen durch Leistung. Zudem soll ein starker Nationalstaat für soziale Sicherheit und eine kollektive Identität sorgen. Wagenknechts Programm versteht sich als Gegenprogramm zu einem falschen linken Politikverständnis und als Aufruf zu weniger Selbst- und dafür mehr Gerechtigkeit. Wir hoffen, dass wir deinen kritischen Blick auf die aktuelle linke Politik ein wenig haben schärfen können. Danke fürs Zuhören und bis bald.